21. Ah, Halleluja. Ich würde gerne einen Preis ausloben. Das habe ich, glaube ich, noch nie so viel gemacht. Aber ich stelle gerade fest, irgendwie, dass wir alle manchmal irgendwie Probleme haben, über unseren Schatten zu springen, gerade wenn es wieder darum geht, mir von Jesus weiterzuerzählen oder aber irgendwie Leuten Gebet anzubieten, die das vielleicht in unserem Umfeld aber absolut brauchen würden. Und deswegen würde ich gerne irgendwie einfach den kompletten September irgendwie das so machen, wie dass ich bereit wäre, irgendwie dem Mutigsten in der Woche eine CD oder ein Buch vom Büchertisch zu schenken, vom Kultshop. Ihr hört denn, Leute, ich meine, ich hab ein Pastorengehalt und dafür ist das echt schon eine ganze Menge, ja? Also ich meine, das ist schon, das kann schon richtig viel Kohle bringen. Und ich bin jetzt nicht den ganzen, also ich bin manchmal nicht da im September irgendwie, dann müssen wir Hannes oder Wolfgang das irgendwie einfach entscheiden, wie wer diesen Preis irgendwie bekommt. Aber ihr könnt euch dann einfach jeden Freitag irgendwie dafür bewerben und könnt sagen, hier, ich habe was total Mutiges gemacht. Ich bin voll über meinen Schatten gesprungen und habe irgendwie unter der Jacke ein Jesus-Punkt-T-Shirt getragen. Und dann müssen wir natürlich immer noch irgendwie zustimmen, ob das jetzt irgendwie preiswürdig ist oder nicht. Und jetzt gerade so in diesem Beispiel, das wäre nicht unbedingt preiswürdig, wäre aber, ja, keine Ahnung, wenn ihr was richtig Mutiges macht irgendwie, dann, ja, würde ich echt was dafür springen lassen. Und es war, weiß nicht, früher war das wie bei mir, vielleicht war es bei euch auch so irgendwie, ne? Ich habe immer irgendwie, für gute Noten habe ich immer irgendwie so 10 Pfennig gekriegt oder sowas irgendwie, ne? Also für alles, was besser als 5 war irgendwie, das war dann für mich schon gute Note. Nee, das so schlimm war es auch nicht. Aber da gab es irgendwie mal, weiß nicht, 10 Pfennig für eine 3 und 15 Pfennig für eine 2 und 20 Pfennig für eine 1 oder so. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie dieses Schulsystem, das hat mich echt nicht ermutigt, Leistung zu bringen. Obwohl man ja eigentlich sagen könnte, ey, da muss man doch nicht irgendwie einen Ansporn für haben. Man will ja schließlich auch es im Leben zu etwas bringen. Und dann ist es ja total entscheidend, dass man gute Grundschulnoten hat irgendwie und nachher ein gutes Abitur und irgendwie alle diese Sachen irgendwie, auf die Welt Wert legt, das ist ja voll wichtig. Aber ehrlich gesagt, mich hat das nicht irgendwie so sehr motiviert, wie die Aussicht, 15 Pfennig zu kriegen. Und so ist es vielleicht bei euch auch irgendwie, ne? Eigentlich irgendwie sollte es ja motivieren, irgendwie im Himmel anzukommen und zu sagen, das sind meine Leute, die bringe ich mit und die sind alle irgendwie ganz froh irgendwie darüber. Und das sollte eigentlich viel motivierender sein. Aber manchmal ist es vielleicht viel motivierender, irgendwie so die Evangelisations-CD in der Hand zu halten, den ersten Preis irgendwie für das mutigste Menschpreis ausschreiben, irgendwie dann die neue Arsen-CD oder keine Ahnung, was ihr auch so gerne hört. Also vielleicht motiviert euch das ja, dann wäre das jetzt eure Möglichkeit. Vielleicht seid ihr auch einfach so Leute, die noch nie Geld für eine CD hatten, dann wäre das jetzt auch eure Chance. Ich muss aber auch sagen, wenn die Geschichten irgendwie zu aberwitzig sind, dann prüfe ich die auch nach, ne? Also ich unter Umständen auch mal mit dem Nachbarn reden. Genau. Und dann kriegt er das Evangelium. Genau, das wäre natürlich auch eine krasse Möglichkeit. So, ne? Ihr kommt dann jetzt im September einfach alle an und sagt, ja, hier, mein ganzes Haus hat sich bekehrt. Und dann sage ich, glaube ich nicht. Und dann gehe ich da hin und frage die, sagen Sie mal, glauben Sie an Jesus? Und die sagen nein. Und dann mache ich das einfach. Ja, das wäre Betrug. Und das machen wir als Christen ja nicht. Ja, ich habe meine Bibel nicht mit. Ich weiß echt, ich habe die gehabt. Ich habe die irgendwie in meinem schwarzen Korb gehabt und dann ist aber der schwarze Korb ist weg irgendwie und ich weiß auch nicht. Aber ich habe mir extra einen Zettel gemacht und da stehen meine Bibelstellen für heute drauf. Ich habe ein paar Stellen, die lese ich einfach wie vorher schon mal vor und ich bitte dich, Gott, dass du dein Wort segnest. Halleluja, Amen. 1. Petrus 5, Vers 8 und 9. Seid nüchtern und wachsam. Ich dachte, das erste wäre vielleicht herausfordernder für manche. Seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens. Wisst, dass eure Brüder und Schwestern in der ganzen Welt die gleichen Leiden ertragen müssen. Fast gleich Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Epheser 6, Vers 13. Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Und dann weiter Vers 16. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Ja, ich glaube, das Thema ist jetzt relativ klar. Es geht um den Feind, um den Teufel, um den Widersacher, um den Unsympathen des Universums. Und ich habe nie viel irgendwie über den Teufel gepredigt. Irgendwie. Also klar, es gab mal irgendwie vor ganz vielen Jahren gab es mal eine Predigtreihe, irgendwie die ist Jesus Terror Force, irgendwie da gab es das T-Shirt noch und den Pulli noch, das gibt's ja jetzt irgendwie gar nicht mehr. Und zwischendurch irgendwie sicherlich hin und wieder immer wieder mal was dazu gesagt, aber es war nie so ein Thema, das irgendwie besonders wichtig für mich war. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass ich zum einen nicht so viel Erkenntnis hatte in diesem Bereich und ich wusste immer, ja klar, irgendwie der Feind ist ein Faktor, irgendwie es gibt irgendwie einen Teufel und der macht irgendwie etwas mit meinem Leben, irgendwie der kann Gemeindebau zumindest stören, wenn auch nicht aufhalten, das wird auf gar keinen Fall funktionieren. Aber es gibt den, aber ich wusste nie so hundertprozentig, was der denn jetzt irgendwie eigentlich macht und hatte wenig Einblick so in die unsichtbare Welt hinein und wusste irgendwie nicht so genau, irgendwie in welcher Form er denn eigentlich ein Faktor ist und in welcher Form er für uns interessant ist. Und dann habe ich mich lieber irgendwie mit dem Predigen so ein bisschen zurückgehalten. Gibt auch irgendwie Leute in der Gemeinde, bei denen ich immer das Gefühl hatte, die haben mehr Ahnung davon, die haben mehr Einsicht irgendwie da rein, die haben mehr, weiß nicht, negative Erfahrungen mit dem Feind gemacht. Und da dachte ich immer so, nee, dann kann ich irgendwie lieber nicht darüber predigen, bevor ich irgendwie ein bisschen mehr verstanden habe, worum das eigentlich geht. Außerdem habe ich mir gedacht, wir haben immer viele Gäste hier, die vielleicht noch nicht gläubig sind, unseren Glauben noch nicht teilen und für die das vielleicht schon eine Herausforderung ist, zu hören, dass es überhaupt einen Gott gibt und dann irgendwie kommst du noch irgendwie mit dem Teufel und mit Dämonen und mit Engeln und irgendwie mit allem Zeug da in der unsichtbaren Welt an, dachte ich mir, das ist vielleicht ein bisschen herausfordernd wie für jemand, der so zum ersten Mal da ist. Wobei ich aber irgendwie festgestellt habe, dass komischerweise ganz viele Ungläubige oder Leute, die noch nicht irgendwie an unseren Gott glauben, so will ich das mal irgendwie sagen, die meisten Leute glauben in Deutschland auch an irgendetwas. Also ich habe ganz selten mal so richtige Atheisten getroffen, die gesagt haben, ganz klar, es gibt keinen Gott, kann ich kategorisch ausschließen, kann es nicht geben, völlig unmöglich, sondern die meisten glauben schon an irgendetwas. Und ich habe festgestellt, dass eigentlich sehr viele Leute von denen, die eigentlich sagen, dass sie nicht glauben, dass sie schon Erfahrungen gemacht haben mit dem Übernatürlichen, dass irgendetwas in ihrem Leben passiert ist, was sie sich nicht erklären konnten und dass vieles von dem nicht positiv war, sondern negativ. Sind dann so die Sachen, irgendwie, die Christo erzählt, wie wenn Leute irgendwie schon jenseits des fünften oder sechsten Bieres sind, irgendwie, das würden sie normalerweise im nüchternen Kopf irgendwie keinem erzählen, weil ihnen das zu peinlich ist, weil sie sich dafür schämen oder meinen, dass man sie vielleicht für verrückt halten würde. Wobei ich als Pastor, ich bin ja ein leichtgläubiger Mensch, ich halte keinen für verrückt, der mir irgendetwas erzählt. Und man traut sich irgendwie nicht so sehr, das zu sagen, aber es ist tatsächlich so, dass Leute wieder mit Erfahrungen gemacht haben. Und jetzt gerade in der letzten Zeit merke ich, dass mein Horizont sich weitert, so im Laufe der letzten paar Monate, ich weiß nicht, 2, 3 oder sowas, dass ich auch immer mehr Erfahrungen mache mit der Gegenseite oder so im Gebet, irgendwie immer öfter über etwas stoße, stolpere, was mir nicht so richtig gut gefällt und wo ich einfach merke, wie das da Feindaktivität ist. Und so habe ich das Gefühl, dass ich mal darüber predigen sollte, wie das denn möglich ist, dem Feind zu widerstehen. Und ich halte ja keine theoretischen Predigten. Also ich halte eigentlich nie Predigten, irgendwie, die ich nicht selber irgendwie schon durchlitten habe, irgendwie, wo ich sagen würde, dass mich das Thema überhaupt nicht interessiert. Also das kommt eigentlich, ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal vorgekommen ist. Und wenn, dann kommt das irgendwie sehr selten vor. Und ich habe das letztes Mal schon gesagt, irgendwie, dass ich normalerweise in aller Regel nicht studiere, um zu predigen, sondern immer nur studiere, weil ich selber Fragen habe, weil ich selber irgendwie mit Jesus weiterkommen möchte und weil ich wissen will, vom Wort, von der Bibel her wissen will, wie ich mich weiterentwickeln kann. Und dabei kommen dann immer auch Predigten zustande. Aber es ist eigentlich immer so, irgendwie, dass die Themen, über die ich predige, die haben mich selber irgendwie schon mal interessiert. Da wollte ich selber schon mal reinkommen. Das war früher so ein bisschen anders irgendwie. Da habe ich von Gott immer ein Predigtthema gekriegt, irgendwie immer drüber gebetet, Gott, was soll ich predigen? Das mache ich immer noch. Und ich will nicht etwas predigen, wo ich nicht sicher bin, wie das Gott es gepredigt haben will. Aber da war es immer so, Gott hat mir Thema gegeben, Gebet oder so. Und dann musste ich mich irgendwie manchmal eine ganze Woche irgendwie da reinhängen und studieren und irgendwie da mit dem Computer rummachen und Bibleworks und hast du nicht gesehen und systematisch irgendwie durch die Bibel und Bücher irgendwie darüber lesen. Und dann entwickelte sich so im Laufe der Zeit dann der Predigt. Aber das hat sich echt in der letzten 5 Jahren oder sowas, also schon eine ganze Weile, hat sich das echt gravierend geändert, dass das Schwergewicht irgendwie immer mehr auf dem Leben ist als auf dem Dienst. Und das möchte ich euch auch gerne mal mitgeben. Das hat nicht viel mit dieser Predigt zu tun. Aber ich glaube, dass wir gut daran tun, dass das Schwergewicht unseres geistlichen Lebens darauf abzielt, dass wir selber mit Jesus weiterkommen. Und nicht so sehr, dass wir ein Segen sind für andere Leute, sondern erstmal, dass wir gesegnet sind und dass wir lernen, im Segen zu leben. Oscar Wilde hat mal was Schönes gesagt. Das war ein großer englischer Dichter und Schriftsteller, also wirklich ein Hammertyp. Als ich noch Romane gelesen habe, irgendwie vor Jahren habe ich den gelesen und ich war total begeistert, also ein richtig guter Schriftsteller. Und der hatte irgendwie war ein ziemlich arroganter Typ, muss man schon irgendwie sagen, also ein ziemlicher Unsympath wahrscheinlich gewesen. Und der hat mal irgendwie was gesagt, was ich finde, dass man geistlich gut umsetzen kann. Und zwar sagte er, als irgendwie der größte Schriftsteller, den England vielleicht jemals seit Shakespeare hervorgebracht hat, sagte, ich habe mein ganzes Genie auf mein Leben verwendet und auf meine Arbeit, auf meine Werke, nur mein Talent. Das ist ein arroganter Spruch und trotzdem beinhaltet das eine Wahrheit und ich glaube, dass wir genauso leben sollten. Wir sollten das Wichtigste, was wir haben, das Beste, was wir haben, sollten wir darauf verwenden, selber weiterzukommen, Jesus ähnlicher zu werden, mehr von Gott in unserem Leben zu haben und nicht darauf zu dienen. Und jeder von uns hat Dienst. Also es gibt nicht so etwas wie einen Christen, der keinen Dienst hat. Nicht jeder ist Prediger, nicht jeder ist Pastor, nicht jeder ist irgendwie Evangelist oder keine Ahnung was. Aber jeder von uns hat Dienst. Hey, jeder von uns ist von Gott an irgendeinen bestimmten Ort gesetzt worden und du sollst an diesem Ort Salz und Licht sein. Und jeder von uns hat den Job, irgendwie mindestens an dem Ort, wo er ist, zu salzen und zu leuchten. Und das ist Dienst. Es ist Dienst, den du in deiner Familie hast, es ist Dienst, den du auf deiner Arbeitsstelle hast, es ist Dienst, den du in deiner Schule hast und es ist definitiv Dienst. Und es ist gut, sich darum zu kümmern, irgendwie besser da drin zu werden, mehr irgendwie Ausstrahlung zu haben, mehr den Herrn leuchten zu lassen und mehr irgendwie mit Menschen ins Gespräch zu kommen und diese ganzen Sachen, fraglos. Aber irgendwie das Wichtigste ist eigentlich, dass wir uns darum kümmern, dass wir selber Substanz aufbauen, dass wir selbst irgendwie Jesusmäßiger werden und dass wir selber irgendwie diesen Gott immer mehr kennenlernen und es schaffen, selber für uns zunächst einmal mehr im Glauben zu wandeln, mehr im Geist zu wandeln und weniger den Gesetzen dieser Welt zu folgen, sondern erstmal müssen wir weiterkommen und je weiter wir kommen, umso mehr können wir dann anderen Leuten ein Segen sein. Also es ist so ein bisschen positiver Egoismus, der sagt, ich will zunächst gesegnet sein, natürlich immer mit dem Ziel, irgendwie andere zu segnen, aber irgendwie Gott möchte, dass du in dich selber investierst und dass du in das reinkommst, was Jesus für dich schon vorbereitet hat. Und es ist wichtig, da echt in sich selber hinein zu investieren. Ja, und so ist, ist ein guter Platz für ein Amen. Ihr sowas sagt, ihr seid ganz still heute. Also ich meine, das ist ja krass, ne? Ich predige hier und ich sehe euch schon nicht mehr, weil das Licht irgendwie so da ist und das ist auch gut so, aber jetzt höre ich euch auch nicht. Und da hat man manchmal so Angst, irgendwie, dass da klammheimlich alle Leute weggegangen sind und ich sehe nur noch Hannes irgendwie da vorne sitzen. Und wenn dann irgendwann in 3 Stunden, wenn die Predigt zu Ende ist und wieder das Licht angeht, irgendwie dann ist hier bloß noch wie die Putzfrau, die hier so ein bisschen rumfegt. Und alle Stühle sind schon falsch rum auf die Tische gestellt, so mit den Beinen nach oben. Und das wäre echt krass, das wäre wirklich krass. Also ich würde, glaube ich, dann anfangen, an meiner Berufung zu zweifeln. Und das will doch keiner. Ja, und so ist halt dieser Predigt auch, oder der Gedanke zu dieser Predigt auch absolut aus der Praxis entstanden. Wir haben letzte Woche Mittwoch vor 10 Tagen oder sowas, war Freundin irgendwie von Alex und mir da, Deborah aus Frankfurt, jetzt wohnt sie in Berlin, so eine total prophetische Frau und wir haben zusammen gebetet und wir haben irgendwie gemerkt, dass so ein Problem, unter dem wir schon länger gelitten haben, irgendwie, dass das schon länger da ist und dass es eine klar dämonische Ursache hat und dass wir etwas dagegen machen müssen, etwas dagegen unternehmen müssen, damit uns das nicht immer wieder nervt. Und es gibt so Sachen, wie die sind in deinem Leben, die gehen dir richtig auf die Nerven. Irgendwie. Du weißt, das ist unjesusmäßig, du weißt, das sollte nicht so sein, irgendwie, aber immer wieder fällst du in die gleichen Muster hinein, immer wieder die gleichen Situationen, wo dir auf einmal voll der Kamm schwillt, immer wieder irgendwie so Situationen, wo du gar nicht dir das erklären kannst. Du reagierst auf einmal irgendwie ganz anders, als du normalerweise reagierst und du merkst einfach, dass so ein Druck da ist. Viele Leute bezeichnen das als Anfechtung, manche sagen Anfeindung, aber du merkst irgendwie, dass geistlich etwas nicht in Ordnung. Das ist anstrengend, du hast keinen Sieg in einem Bereich und es macht dich echt manchmal ganz schön fertig, wenn du darüber nachdenkst. Und ich bin sicher, dass nicht nur ich das kenne, sondern dass viele Leute das kennen. Und wir haben gebetet und kriegten so ein paar Eindrücke und haben danach unsere Gebetsstrategie geändert. und haben uns jetzt auch die letzten 10 Tage jeden Morgen irgendwie zusammengestellt und haben irgendwie eine Viertelstunde irgendwie gebetet und haben über Schutz proklamiert und haben gebetet irgendwie, dass Gott irgendwie da ist und auf uns aufpasst und haben irgendwie dem Feind gesagt, hier, du hast nichts irgendwie zu suchen irgendwie in unserem Leben, du kannst gar nichts mehr machen, wir verbieten das, haben einen Kollegen irgendwie auch identifiziert, wussten, wer uns da irgendwie immer Stress macht, hab immer gegen den Falschen gebetet die letzten Jahre, weil ich das nicht so, oder Wochen, Monate, weiß nicht, weil ich das nicht so verstanden hatte und jetzt haben wir irgendwie den Richtigen und haben immer irgendwie jeden Morgen ordentlich dagegen angebetet und es war echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es war wirklich ein völliger Unterschied. Die Sachen haben aufgehört oder sind zumindest irgendwie nicht mehr annähernd so schlimm. Anfechtungen sind viel weniger geworden, geistlicher Widerstand ist viel weniger geworden und es ist möglich gewesen für uns, da drüber zu kommen. Und so glaube ich irgendwie, dass wir es nötig haben als Christen, dass wir verstehen, wo manchmal geistliche Ursachen für unsere Probleme sind, damit wir nicht an den Symptomen rumdoktern, sondern dass wir irgendwie da ansetzen, wo wirklich die Quelle des Problems ist und uns mit dem auseinandersetzen, was die tatsächliche Ursache ist und nicht irgendwie mit den Sachen, die nicht die Ursache sind. Und das war natürlich für mich echt ein Grund, mich mal wieder damit auseinanderzusetzen und mal ins Wort hineinzugehen und darüber nachzudenken und zu beten, was heißt es denn eigentlich, Widerstand zu leisten? Was heißt es denn eigentlich, irgendwie gegen die Angriffe und Tricks irgendwie des Feindes zu stehen? Was kann man machen, irgendwie, um mehr im Sieg zu leben in solchen Dingen? Was ist nötig, um da im Sieg zu leben? Und was heißt es eigentlich, Widerstand zu leisten? Und da kommt man natürlich irgendwie als bibellesender Mensch irgendwie sofort auf diese beiden Stellen aus dem Jakobusbrief und aus dem ersten Petrusbrief, weil das so die klassischen Stellen sind und so habe ich da einfach angefangen und habe drüber nachgebetet. Petrus sagt, der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe und guckt, wen er verputzen kann. Ich habe davor 2 Jahren oder sowas mal ein sehr eindrückliches Bild von gesehen. Das war tatsächlich echt so eine der unheimlichsten Sachen, glaube ich, die ich jemals irgendwie in meinem Leben live gesehen habe. Da waren Alex und ich im Zoo und wir gehen gerne mal ins Tiergefängnis, wo irgendwie die bösen Tiere eingesperrt sind und gucken uns die an. Und die waren, also im Wuppertaler Zoo war ein neues, junges Tigerbaby. War der Wuppertaler Zoo, oder? War das Köln? 3 Stück? Wow. Der Wuppertaler Zoo hatte 3 kleine Tigerbabys. Die süßesten kleinen Tigerbabys, die man sich vorstellen konnte. Gerade so groß wie eine Hauskatze, aber schon orange mit schwarzen Streifen. Und es war herrlich. Also es waren wirklich Tiere, irgendwie, die hättest du knuddeln wollen. Irgendwie das war, ach echt, da hätte ich ja Geld für bezahlt, irgendwie den einmal irgendwie aus dem Käfig nehmen zu können und ein bisschen streicheln und herzen und so, weil er so niedlich war. Der Nachteil war, die bleiben nicht so. Und es war einer im Käfig, der war auch schon wesentlich größer, nämlich das war die Mutter und die war super aggro. Also ich habe echt noch nie ein so aggressives Tier gesehen und die sind ja groß, irgendwie so Tiger, ne? Wenn du die im Chimex Tierleben oder irgendwie in so einem Buch siehst, irgendwie dann machst du ja gar keine Vorstellung davon, aber das ist ja, also da könntest du drauf reiten, wenn die nicht so gefährlich sind. Also Riesenviecher. Und der lief dann die ganze Zeit irgendwie, ne, so wie ich auf der Bühne irgendwie hin und her irgendwie und musterte irgendwie die ganze Zeit irgendwie so alle Leute da im Publikum, die sich irgendwie sein Tigerbaby angeguckt haben. Und du hast irgendwie, also nicht, dass so ein Tier irgendwie so richtige menschliche Emotionen hätte, aber du hattest echt das Gefühl, der hasst dich. Der ließ uns echt nicht aus den Augen. Manchmal fing das Viech dann irgendwie an zu brüllen, aber irgendwie mit einer Lautstärke irgendwie da hat man sich richtig erschrocken. Und ich dachte irgendwie so ein paar Mal, echt preis dem Herrn, wie für dieses Gitter, das zwischen mir und diesem wilden Tier ist. Also in freier Wildbahn hätte ich dem Kollegen echt nicht begegnen wollen. Also da hätte ich irgendwie dann auch irgendwie sein Junges nicht mehr streicheln und herzen und knuddeln oder sonst was wollen. Also ich wäre, das war ich echt sehr froh irgendwie, dass da das Gitter da war und dass ich dem nicht irgendwie draußen im Wald begegnet war, weil dieses Viech echt richtig aggressiv war. Und das ist irgendwie das Bild irgendwie, das Petrus da hat. Und er sagt irgendwie, der Feind ist genauso. Der läuft irgendwie auf und ab vor dir, mustert dich die ganze Zeit, fixiert dich irgendwie mit seinen Blicken und guckt irgendwie, ob du ihm irgendwo eine Blöße gibst, dass er dich verschlingen kann. Und er kann das nicht einfach machen. Jesus ist größer. Jesus ist stärker. Jesus ist mindestens irgendwie das Gitter irgendwie zwischen uns und dem Feind. Aber irgendwie er läuft rum, er brüllt und er macht uns manchmal irgendwie richtig Angst. Und er guckt, ob wir uns irgendwo eine Blöße geben. Und wir müssen uns ja jetzt nicht vorstellen, irgendwie, dass das so ein übermächtiges Wesen ist, wie man das aus Horrorfilmen kennt, irgendwie, die dann, ja, wer weiß, was irgendwie anstellen können in unserem Leben, sondern die Macht, die der Feind hat, ist definitiv nur die Macht der Lüge. Es ist nicht irgendwie, dass er dich in irgendeiner Weise richtig fertig machen, angreifen, sonst was kann. Es ist nur die Macht der Lüge. Und er guckt, und er achtet darauf, er schaut, wo du bereit bist, eine Lüge zu glauben. Wo du bereit bist, irgendwie etwas von dem anzunehmen, was er dir anzubieten hat. Und das wird er ausnutzen und wird dir versuchen, Lügen anzubieten. Und da kommt über dieser Widerstand ins Spiel, von dem Petrus sagt. Und er sagt, widersteht dem, kämpft dagegen an, leistet Widerstand dagegen, dass ihr diese Lügen nicht glaubt. Dass ihr nichts von dem annehmt, wie was der Feind euch zu sagen hat. Dass ihr jedes Mal, wie wenn wieder ein gegnerischer Angriff kommt, Widerstand leistet. Und dass ihr nicht bereit seid, irgendetwas von dem anzunehmen, was irgendwie der Feind euch anzubieten hat. Und ich glaube, dass es irgendwie so eine Sache ist, die wir als Christen irgendwie, also ganz viele von uns echt nicht verstanden haben, dass es unsere Sache ist, Widerstand zu leisten. Dass es unsere Sache ist, oder dass wir Autorität haben über das Leben, das Gott uns gegeben hat, und dass wir irgendwie darüber bestimmen, was in dieses Leben reinkommt und was wir glauben und was wir nicht glauben, und dass es unsere Entscheidung ist, wie wir uns verhalten, und dass es nicht irgendwie eine Sache ist von Umständen, noch weniger vom Teufel, noch weniger von unseren Eltern oder sonst irgendwem, sondern dass es verdammt nochmal unser Leben ist und dass wir darauf zu achten haben, dass dieses Leben clean bleibt von allen möglichen fiesen Anfechtungen und Anfeindungen. Und ich habe da jetzt schon ein paar Mal irgendwie drüber gepredigt, so im letzten Jahr, dass ich echt die Gefahr sehe, irgendwie bei so vielen Christen, irgendwie, dass wir unser Leben leben lassen. Dass wir Leute haben, denen wir Autorität geben, so viel Autorität irgendwie über unser Leben, dass sie entscheiden, ob es uns gut geht oder ob es uns schlecht geht. Und ich glaube, dass es in letzter Konsequenz, wie bei vielen von uns so ist, dass wir wirklich dem Feind ein Recht einräumen, was er eigentlich nicht hat und was er niemals haben sollte, nämlich darüber zu bestimmen, wie es uns geht und wo wir im Leben hinkommen. Und wir sollten frei sein davon, wir sollten Widerstand leisten. Wir sind die Leute, die Autorität über unser Leben haben, und wir sind die Leute, die sagen, hey, mir geht es so, ich mache dieses mit meinem Leben, ich mache jenes mit meinem Leben, aber ich bestimme selber, wie was in meinem Leben ist. Oder noch besser, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann lässt du Jesus entscheiden, was in deinem Leben ist, und machst das nicht mehr irgendwie selber. Aber wir lassen uns nicht irgendwie fremdbestimmen von was auch immer irgendwie in unserem Leben etwas machen will. Und wir sind keine Sklaven unserer Umstände, wir sind keine Sklaven von dem, was unsere Ehepartner irgendwie mit uns machen oder unsere Freunde oder unsere Gemeinde, Geschwister, Älteste, Pastoren oder sonst etwas. Das hat eigentlich sollte keine Möglichkeit irgendwie haben, uns runterzuziehen oder uns wie vorher auf eine unjesusmäßige Spur zu bringen oder uns in irgendeiner Weise fertig zu machen, weil wir Autorität haben über unser Leben. Und wenn da irgendetwas ist, wie was der Feind in unser Leben hineinbringen will, was uns abfacken will, dann sollte eigentlich die erste Reaktion sein, dass wir sagen, nö, glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube dieser Lüge nicht. Ich glaube jener Lüge nicht. Ich glaube das, was Jesus über mich sagt. Ich glaube das, was Gottes Wort über mich sagt. Und ich glaube nicht irgendwie diese ganzen Dinge, mit denen der Feind kommt. Und diese ganzen feurigen Pfeile, wie die der Feind auf mich abballert, die kommen überhaupt nicht wie bei mir an. Das nehme ich nicht an. Ich lasse nicht mein Leben davon in Brand setzen. In Jesu Namen. Halleluja. Ach, das war ja schon fast Publikumsbeteiligung. Ey. Hey. Ich muss mal dieses Ärztelied einstudieren da, ne? Irgendwie, was uns jetzt zum Glück noch fehlt, ist Publikumsbeteiligung. Ich sag 1, 2. Dann will ich euch springen sehen. Na, ich kenne den Text leider nicht. Ich muss ihn nochmal auswendig lernen, glaube ich. Wo war ich stehen geblieben? Bei einer, ja. Epheser 6, irgendwie erklärt Paulus so ein bisschen, wie das funktionieren kann, Widerstand zu leisten. Und er sagt, es gibt ein Schild des Glaubens. Und Paulus orientiert sich da an der Waffenrüstung, an der Grundausstattung wie eines römischen Legionärs. Und die hatten damals große Schilde. Also ich habe mal nachgeguckt, es gab verschiedene Schilde, aber ich glaube, das, worüber Paulus hier redet, ist ein ziemlich großer, eckiger, rechteckiger Schild. der innen aus Holz bestanden hat und außen drum war der mit Leder bespannt, richtig irgendwie ordentlich dickes Leder. Und bevor man in den Kampf gezogen hat, hat man das Ding richtig pitschnass gemacht. Da hat man den manchmal über Nacht irgendwie im Wasser liegen lassen, wie damit das Leder irgendwie richtig gut Wasser zieht, war natürlich auch irre schwer dann damit, hat bestimmt keinen Spaß gemacht, damit rumzulaufen. Aber wenn du dann in der Schlacht gestanden hattest, konntest du dich hinter dem Schild verstecken und es war die Angewohnheit von Feinden, dass sie immer mit Brandgeschossen geschossen haben. Und wenn dann irgendwie der Pfeil gekommen ist, ist er in den Schild gegangen und hat einmal pfft gemacht und ist aus. Ich weiß nicht, warum das so war. Damals war das üblich. Irgendwie auf jeder guten Party gab es ein paar Brandpfeile und man hat irgendwie immer, also gehört einfach so zum so Reisenesses her, ne? Irgendwie was, was man einfach irgendwie hatte. Man hatte immer so ein paar Brandpfeile dabei, falls irgendwie ein Feind kommt. Und Paulus benutzt immer dieses Bild und sagt, hey, genau so ist es im Geistlichen. Wir gehen nicht nackt in den Kampf. Keiner, der vernünftig ist, geht nackt in den Kampf. Irgendwie, du gehst auch nicht nackt auf eine Demo, irgendwie, wenn du demonstrierst. Irgendwie, jedenfalls nicht auf einer, wo es irgendwie richtig abgeht. Es sei denn, du bist auf einer FKK-Demo. Da kann man, muss man nackt hingehen. Aber normalerweise macht das irgendwie kein Mensch. Und wir gehen nicht nackt in den Kampf, sondern wir haben irgendwie eine Waffenrüstung, hat Paulus uns gesagt. Wir haben diese Dinge und dazu gehört ein Schild des Glaubens, der pitschnass ist, hinter dem wir uns verstecken können und der die Pfeile des Feindes ausmacht. Und ich stelle mir den Schild so vor, ist jetzt keine geistliche Vision oder sowas, sondern eher irgendwie etwas, manchmal stellt man sich ja Sachen bildartig vor. Ich hatte früher irgendwie so Playmobil-Männchen, als ich noch ein kleiner Storch war. Und da gab es Bullen und die hatten eine grüne Uniform und die hatten so einen weißen, durchsichtigen Schild. Und so ungefähr stelle ich mir mein Schild des Glaubens vor, wie das ist ein großer, durchsichtiger Schild und auf diesem Schild steht ein Wort. Wenn ich einen Comic zeichnen würde, würde das genau aussehen. Würde man das irgendwie so sehen, irgendwie Schwarz-Weiß-Bild und wie vorne auf dem Schild steht ein einziges Wort und das heißt nö. Und dann funktioniert das so. Der Feind kommt mit einem feurigen Pfeil und der Schild geht hoch und sagt nö. Der Feind kommt irgendwie an mit so einem altbekannten Gefühl. Ach, dich mag keiner. Auch Gott mag dich nicht. Dich hat noch nie jemand leiden können und Gott kann dich gar nicht leiden können. Und sofort irgendwie geht der Schild des Glaubens hoch und sagt, nö. Es steht geschrieben, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die ganze Welt geliebt irgendwie und da bin ich irgendwie drin. Kannst du vergessen, Feind, das kaufe ich nicht. Ich weiß, ich bin geliebt. Halleluja, tralala. Und machst ein bisschen Lobpreis und freust dich drüber, ich bin geliebt. Und wie der Feind, der Pfeil irgendwie geht in den Schild, macht einmal pfft und ist aus. Und der Feind ist frustriert. Ne, widersteht dem Feind und er wird vor euch fliehen. Ist ja so eine Sache, wie die man gar nicht irgendwie so richtig irgendwie vergegenwärtigt. Aber der Teufel ist leicht frustrierbar. Er wird das nicht mehr sein Leben lang durchhalten und auch nicht dein Leben, wenn er merkt, wie bei dir kommt er nicht weiter, dann sucht er sich eine andere Baustelle, aber es wird irgendwie bei dir aufhören. Oder weißt du, es kommt irgendwie so ein anderer Angriff. Und da kommt wie so deine alte Lieblingssünde, irgendwie so das, was du immer so gerne gemacht hast. Wo du natürlich irgendwie nicht sagen würdest, dass du es gerne gemacht hast, aber so im Grunde unserer nicht immer ganz aufrichtigen Herzen müssen wir dann zugeben, doch eigentlich macht uns das irgendwie auch schon Spaß und gibt uns irgendetwas. Und dann kommt so diese Anfechtung und du denkst, ach, jetzt gehe ich mal eben wieder zum Kiosk, irgendwie habe zwar 3 Wochen nicht mehr geraucht, irgendwie aber einmal ist kein Mal irgendwie und dann kaufe ich mir doch irgendwie so ein paar Kippen. Und dann geht sofort wieder das Schild des Glaubens hoch und sagt, nö, ich bin frei. Wen der Sohn frei macht, Johannes 8, der ist wirklich frei. Und mich hat der Sohn Gottes frei gemacht und ich bin frei davon. Halleluja, tralala, ich bin frei davon. Ich glaube das nicht, ich brauche das nicht, ich nehme das nicht an. Oder es kommt irgendwie das Nächste, irgendwie was? Da kommt irgendwie so diese Grippe, diese Krankheit, irgendwie, keine Ahnung was, irgendwie du merkst, irgendwie, ich bin schon ein bisschen abgeschlafft, irgendwie, mir geht's nicht gut, irgendwie, und Fieber fängt an. Und irgendwie sofort geht das Schild des Glaubens hoch und sagt, ne, ist nicht, ich werde nicht krank. 1. Petrus 2, Vers 24, in seinen Wunden bin ich geheilt und ich werde irgendwie dagegen stehen und dagegen beten und der Pfeil kommt an und macht pfft und verlöscht irgendwie einfach an deinem feurigen Pfeilabwehrschild. Abwehrfeuerfeindschild. Fieser Feuerpfeilabwehrschild. Genau, so heißt der. Fieser Feuerschildabwehr. Ne, scheiße. Ja, Ja, man muss echt aufpassen, Hamilton. Also irgendwann war mal jemand hier und hat gesagt, das würde ihn noch alles ziemlich an Monty Python erinnern. Wobei ich ein ziemlicher Monty Python-Fan bin, das muss man auch schon mal sagen. Also so manche Sachen von denen waren wirklich cool. Und gerade irgendwie John Cleese war echt ein sehr cooler, oder ist immer noch ein sehr cooler Komiker. Ja, wie auch immer, dieser Lebensstil im Widerstand ist ein schwerer Lebensstil. Aber ich glaube, es ist der Lebensstil, wo eigentlich die Bibel sagt, dass wir ihn leben sollen. Ich höre das immer wieder, so jetzt gerade irgendwie so in den, letzten halben Jahr oder sowas, irgendwie, dass ich mit Leuten ins Gespräch komme, die anders gläubig sind als ich, also die auch Christen sind, aber irgendwie so ein paar Sachen in der Bibel anders sehen als ich, und die dann meinen so, hey, ihr macht euch das viel zu leicht, so ihr Glaubensleute. Das könnte ja irgendwie jeder glauben, irgendwie, dass man hier, dass Jesus für Krankheit gestorben ist, irgendwie, und dass er uns irgendwie sogar finanziell versorgen kann und so, und dass das Evangelium für jeden Bereich des Lebens ist, und dass Gott irgendwie mit seiner Herrlichkeit immer da sein kann und so. Und das Leben ist doch eigentlich gar nicht so. Es ist viel komplexer irgendwie, und es ist viel komplizierter. Und wie was du da immer sagst, mir, das ist doch eigentlich viel zu einfach. Und ich meine, es ist okay, man kann das irgendwie so glauben, irgendwie, das ist okay, man kann die Bibel verschieden verstehen, irgendwie, also da habe ich irgendwie gar nichts gegen. Aber was ich echt mal sagen möchte, ist, es ist kein einfacher Weg. Also es ist nicht einfach, irgendwie zu glauben, dass wir im Sieg leben können. Ich glaube das tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, irgendwie, dass Jesus irgendwie für Krankheit gestorben ist. Ich glaube, dass er für Sünde gestorben ist. Ich halte es für möglich. Ich glaube es sogar, dass es möglich ist, sündlos zu leben. Ich glaube, dass es möglich ist, immer in Gottes Gegenwart zu leben. Ich glaube, dass es möglich ist, permanent in Gottes Kraft zu leben. Ich kenne auch keinen persönlichen, wie der das geschafft hat. Ich selber habe es auch noch nicht geschafft. Es ist oft schwer, die Theorie richtig in die Praxis umzusetzen. Aber ich glaube, dass es wirklich möglich ist. Aber ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Weise ein einfacher Weg ist. Sondern ich weiß aus eigener schmerzhafter Erfahrung, dass zu einem Leben im Sieg immer irgendwie auch ein Leben im Krieg gehört. Und dass irgendwie vor dem Sieg immer ein Kampf steht. Und es geht mir nicht anders, als es jedem anderen Menschen auch geht. Ich würde gerne immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Ich glaube, jeder von uns ist so drauf. Jeder von uns möchte irgendwie, dass es entspannt ist. Jeder von uns möchte es einfach haben. Und keiner von uns hat Bock, irgendwie immer Widerstand zu leisten und immer zu kämpfen. Und das ist in meinem Leben nicht anders als im Leben von jedem anderen auch. Dass irgendwie, wenn ich einen Anflug kriege von Entmutigung und der Feind irgendwie da ist und sagt, hey, das klappt doch eh alles nicht irgendwie und Gemeindebau in Deutschland, das ist viel zu schwer und lass das doch einfach sein und überhaupt irgendwie, die gucken dich alle irgendwie so komisch an und vielleicht hörst du am besten auf zu predigen und suchst irgendwie einen anderen Job. Hey, dann ist es für mich manchmal echt genauso wie für jeden anderen das Einfachste zu sagen, ach ja, stimmt. Ich setze mich jetzt einfach mal hin und leck so ein bisschen meine Wunden und stell mir alle Situationen vor, in denen mir jemals mal jemand ein negatives Feedback gegeben hat und lass mich so richtig entmutigen. Oder mir geht das auch so irgendwie, dass Leute mich tierisch verletzen, also wirklich tierisch verletzen irgendwie. Na, manchmal hört man die Deckung unten irgendwie und kriegt einen Spruch irgendwie und das tut echt richtig weh. Richtiger Schlag in die Magengrube. Hey, und dann ist das für mich auch so irgendwie, dass das Einfachste wäre jetzt richtig schlecht über den reden. Den richtig irgendwie über den ablästern und mir vorstellen, wie was man irgendwie alles mit dem machen kann und wie der aussieht, wenn er erstmal durch meinen orangen Schredder gegangen ist. Das ist irgendwie auch mein erster Gedanke. Und es ist auch jedes Mal so, wie wenn wieder irgendwie so eine Grippe kommt oder sowas oder irgendwie eine Krankheit oder sonst was, hey, ist auch mein erster Gedanke, hey, am besten lege ich mich jetzt ins Bett, esse einen Löffel rohrfrei und dann geht es wieder weg. Hey, ich denke mir, warum teuer in der Apotheke kaufen, wenn man es für einen halben Preis im Baumarkt kriegt? Aber in diesen Situationen dann aufzustehen und zu sagen, nö, ich leiste Widerstand. Ich glaube nicht irgendwie, dass ich das muss. Ich glaube nicht, dass ich mich verletzt fühlen muss. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt wirklich ausbrüten muss hier. Ich glaube nicht irgendwie, dass ich jetzt irgendwie darunter leiden muss. Ich glaube nicht irgendwie, dass es jetzt für mich am besten ist, mich volllaufen zu lassen oder sonst etwas. Und dann jedes Mal wieder aufzustehen und zu sagen, nein, ich nehme den Schild des Glaubens hoch. Ich kämpfe dagegen an. Und ich werde so lange dranbleiben, bis ich wieder irgendwie die Herrlichkeit Gottes spüre und bis ich wieder irgendwie merke, dass ich im Sieg bin. Das ist kein einfaches Leben. Das ist kein einfaches Leben. Es ist im Gegensatz irgendwie eher etwas, was total irgendwie gegen das irgendwie spricht, irgendwie was unsere ganzen Gefühle sagen, wie es ist eine Sache, die schwer ist für uns, die alles andere irgendwie als einfach ist. Und es ist kein billiges Leben und es ist überhaupt keine billige Gnade. Manchmal muss man richtig lange drehen, bis das wieder zu ist, irgendwie da diese offene Stelle. Aber es ist das Leben, für das ich mich entschieden habe. Es ist das Leben, von dem ich glaube, irgendwie, dass es das Leben ist, was Gott für mich hat. Und jeder kann das anders sehen, irgendwie, das ist völlig in Ordnung. Man kann Christ sein irgendwie und nicht so leben. Aber ich möchte wirklich im Sieg leben. Ich möchte jemand sein, wie bei dem der Schild des Glaubens automatisch jedes Mal irgendwie hochgeht, wenn der Feind irgendetwas versucht. Und ich will stehen bleiben. Ich will mir nicht irgendwie mein Gefühlsleben diktieren lassen von den Umständen. Ich will nicht irgendwie davon abhängig sein, dass es mir nur gut geht, wenn mich gerade irgendwie keiner verletzt und beleidigt. Ich möchte nicht irgendwie davon abhängig sein, irgendwie, dass ich nur glücklich bin, wenn ich keine fiese E-Mail in meinem Briefkasten habe. Ich will nicht irgendwie so drauf sein, wie dass ich nur heilig bin, wenn ich gerade nicht irgendwie einen komischen Gedanken irgendwie kriege, der da irgendwie durch meinen Kopf schießt, sondern ich will jemand sein, der unabhängig ist davon und der Widerstand leistet. Und dafür ist es wichtig, in dieses Leben aus Glauben zu kommen. Und ich glaube, dass es, ich stelle mir das so vor, wie dass dieser Schild des Glaubens etwas ist, was wächst. Weißt du, je mehr du irgendwie angesammelt hast, irgendwie an Wahrheiten aus Gottes Wort, je mehr du verinnerlicht hast von dem, was du wirklich bist und was Jesus für dich getan hat, umso mehr wird dieser Schild des Glaubens groß werden und umso präsenter wird das sein. Und am Anfang, wenn du gerade Christ geworden bist, dann hast du natürlich noch richtig viel Gnade, dann ist eh nicht viel mit Anfechtungen und Schwierigkeiten und so, weil so viel Gnade Gottes da ist. Aber am Anfang hast du vielleicht nur einen ganz kleinen Schild. Du kennst das Wort nicht, und du weißt nicht, wer du in Jesus bist, du weißt nicht, was das Evangelium ist, und es ist nicht viel irgendwie da an Substanz, wo man sich hinter verstecken kann. Aber so, wenn die Jahre ins Land gehen und wir verstehen, wie wichtig das Wort ist und wie wichtig es ist, irgendwie etwas von Gott wie für unser Leben zu bekommen, und je mehr wir da hinein investieren, umso größer wird dieser Schild werden und umso siegreicher wird unser Leben letzten Endes sein. Und ich wollte euch das einfach gerne mal sagen. Ich dachte, wenn ich eh schon hier bin, dann kann ich euch das ja auch irgendwie gleich weiter sagen, weil ich glaube, dass es eine richtig coole Sache ist. Und wir würden gleich gerne irgendwie noch für euch beten. Wir haben auch Ministranten hier, oder wie die heißen, mit so Beterschildern, die gerne irgendwie gleich für euch beten. Wenn du sagst, hey, ich würde auch voll gerne irgendwie Sieg haben. Und ich habe irgendwie so Sachen in meinem Leben, ey, die kriege ich nicht unter die Füße. Das ist immer wieder da. Immer wieder irgendwie die gleichen Anfechtungen, immer wieder irgendwie der gleiche Unglaube, immer wieder irgendwie der gleiche Streit irgendwie in der Beziehung, immer wieder irgendwie keine Ahnung was. Ey, dann lass doch mal für dich beten und vielleicht gelingt das ja irgendwie dir da zu einem Durchbruch zu verhelfen, dass du einfach durchkommst da. Und es ist so wichtig, irgendwie, dass du verstehst, irgendwie, dass du selber Autorität über dein Leben hast. Ich glaube, das ist auch echt der absolut letzte Punkt jetzt. Also ich glaube, dass tatsächlich die meisten Leute, die mal als Christen anfangen und die danach wieder vom Glauben abfallen, dass es daran liegt, dass sie es nicht klar haben, für was Gott verantwortlich ist, für was sie verantwortlich sind und was der Teufel macht. Und dass dann wie Menschen daran zerbrechen, wie dass sie glauben, dass Gott ihnen irgendwelche Krankheiten oder Schicksalsschläge schickt, irgendwie um ihren Charakter zu prüfen, oder dabei ist es niemals Gott gewesen. Oder dass irgendwie andere irgendwie sagen, ich habe doch irgendwie gebetet irgendwie dafür und ich habe doch gesagt, wie Gott, mach doch bitte irgendwie, dass ich keinen Bock mehr habe zu rauchen oder was weiß ich was, und es hat nicht geklappt und Gott hat das nicht gemacht. Wo es eigentlich irgendwie ihr Part wäre, ne? Wo es eigentlich das Leben ist, wo Gott ihnen Autorität darüber gegeben hat und wo Gott dir sagt, mach du etwas mit deinem Leben, leiste du Widerstand. Es ist nicht möglich, irgendwie einen Ball, den Gott uns zugeschossen hat, irgendwie wieder in seine Hälfte irgendwie zurückzuschießen und zu sagen, mach du, wenn er sagt, nein, mach du. Es ist ein Spiel, auf das Gott sich nicht einlässt. Und das Neue Testament ist irgendwie ganz klar, irgendwie Jesus hat Grundlagen geschaffen, ne? Jesus hat irgendwie dafür gesorgt, dass wir im Sieg leben können, aber wir müssen selber im Sieg leben. Wir sind die Leute, die den Widerstand leisten können. Das Coole ist irgendwie, dass das eine Lehre ist, die funktioniert im Grunde genommen irgendwie sogar bei Leuten, die noch nicht mal irgendwie an Jesus glauben. Selbst die könnten es schaffen, irgendwie geistliche Prinzipien umzusetzen, so diese Reich-Gottes-Prinzipien. Wobei es natürlich ungleich schwerer ist, aber auch sie könnten Grenzen setzen, weil Gott jedem Menschen Autorität über sein Leben gegeben hat. Aber wir irgendwie als geisterfüllte Leute, die das Wort kennen, die in den Himmel kommen werden, die mit Jesus am Start sind, wir sollten es echt schaffen, über Umstände in unserem Leben drüber zu kommen und es zu lernen, den Schild des Glaubens oben zu halten und einfach im Sieg zu leben.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, Herr. Ich wollte gerade sagen, danke, dass du hier warst. Du hast Quatsch. Jesus, danke, dass du hier bist, Herr Heiliger Geist. Und mir danke, dass du nicht nur in diesen Räumen lebst, sondern dass du in uns lebst. Und ich bitte dich, dass du dein Werk jetzt tust, wie heute Abend noch. Gott, ich bitte dich, dass du alles irgendwie sortierst, was ich gesagt habe, und die ganzen schlechten Witze aussortierst und machst irgendwie, dass wir das Gute behalten. Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen. Bitte dich einfach darum, Heiliger Geist, dass wir stark werden in dir. Ich bitte dich, dass unser Glaube wächst. Ja. Bitte dich, dass du meine Geschwister voll machst mit dir und dass wir lernen, Widerstand zu leisten. Gott, und ich bete, dass alle Sachen, die schon richtig als Struktur in unserem Leben drin sind, wo wir schon so lange irgendwie gegen anhoffen, irgendwie, dass das jetzt wirklich aufhört. Ich bete für Freiheit, ja, ich bete für Freiheit. Ich bete für Freiheit von Sünden. Halleluja. Ich bete für Freiheit von schlechten Gedanken. Ich bete für Freiheit von Unglauben. Für Freiheit von negativen Mustern. Und ich sage, wir sind frei. Wir sind frei in dir. Ich bete dich, dass du mit deiner Freiheit kommst, dass du Freiheit schenkst, Jesus. Danke dafür. Halleluja. Amen.